Let's go. Das kann man wirklich nicht im Hochsommer, aber das kann man auf einen Sonntagmittagsspaziergang mitnehmen und die Fährte legen, mit seinem Hund spazieren gehen und auf dem Rückweg die Fährte arbeiten und dann ist der Sonntagmittag gelaufen. Und dann liegen alle glücklich auf der Couch und der Hund hat sich bewegt, der Hund hat sich ein bisschen anstrengen müssen und ist ausgelastet und alle sind happy.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute frage ich Rainer Dornkamp zum Thema Fährtenarbeit aus. Und bevor wir die Folge starten, ein Hinweis, wenn auch ihr Fährtenarbeit direkt von Rainer lernen wollt, dann gibt es die Möglichkeit vom 9.9.2026 bis zum 10.9. dazu im Rahmen eines Canis-Workshops. Alle Infos findet ihr auch auf der Canis-Homepage unter der Veranstaltung Fährten für alle. Den Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo Rainer, schön, dass du mal wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich auch.
Wir haben heute wieder ein Beschäftigungsthema und zwar Fährtenarbeit. Da freue ich mich ganz doll drauf. Ich habe ja auch bei dir den Workshop mit meinen Hunden mitgemacht zum Thema Fährtenarbeit, um das auch selber anbieten zu können. Das gibt es ja auch bei Canis immer mal wieder. Ist da demnächst noch mal einer oder gibt es noch mal wieder? Ist es jährlich oder?
Bin ich überfragt. Das wird ja immer vom Büro respektive von Nicole geplant und die hat dann natürlich immer mehr Durchblick. Also die waren gebucht, von daher gehe ich von aus, dass die auch wieder ins Programm kommen.
Okay, kann ich ja zum Ende der Folge nochmal sagen. Also falls es euch interessiert, unbedingt nochmal bis zum Ende hören oder einfach auf der Canis Homepage gucken. Ja, Fährtenarbeit. Fangen wir doch mal ganz basic an. Was ist überhaupt eine Fährte und wie würdest du das jemandem erklären, der damit noch nie gearbeitet hat, noch nie davon gehört hat?
Ja, ziemlich einfach ausgedrückt. Ich lege eine Geruchsspur und die soll der Hund verfolgen und am Ende findet er was und freut sich.
Und was ist der Unterschied zwischen einer Fährte oder was man ja auch manchmal hört, Schleppe?
Also bei einer Schleppe spricht man in der Regel davon, wenn diese Geruchsspur durchgehend gezogen wird und eine Fährte ist quasi punktuell. Also dass es immer nur an verschiedenen Punkten einen Geruch gibt und der Hund arbeitet sich quasi von Geruchspunkt zu Geruchspunkt.
Mhm. Was für ein Geruch könnte das zum Beispiel sein?
Also ich gehe jetzt von meinem Anwendungsbereich aus und das ist reiner Hobbybereich. Also es gibt ja verschiedene Anwendungsbereiche für Fährtentraining. Bei mir ist es rein Hobby, das heißt, die Hunde verfolgen eine Geruchsspur und finden die. Und da ist es halt für mich wichtig, dass man nur mit Gerüchen arbeitet, die dem Hund interessiert. Das kann Fleischwurst sein, das kann Pansen sein, das kann Käse sein, also irgendwas. Halt kein Wildgeruch, sondern wir wollen das ja im reinen Hobbybereich machen, nicht den Hund jagdlich ausbilden. Und deswegen braucht man da auch keinen Wildgeruch, den es ja auch zu kaufen gibt. Da kann man ja alles heute im Internet kaufen und bestellen und so. Aber keine schlafenden Hunde wecken. Deswegen hier ganz normale Gerüche, die den Hund interessieren.
Ich habe das tatsächlich auch schon mit veganen Würstchen gemacht. Ich weiß nicht, ob es Tofu war oder Erbsenprotein. Aber die haben auch ganz gut gestunken. Oder vegane Frikadellen, die waren auch sehr geruchvoll tatsächlich. Ja. Das hat auch gut geklappt. Also haben auch viele Hunde gut gesucht.
Ja, also alles, was der Hund gerne frisst und einen Geruch hat, kann man nehmen, weil also es muss halt immer so sein, dass ich setze den Hund an einen gewissen Punkt, da ist dieser Geruch, die ganze Fährte oder Schleppe ist dieser Geruch und am Ende ist dann auch wieder der Geruch. So, und das muss alles stimmig sein und wenn dieser Geruch nicht nur ein Geruch ist, sondern was Fressbares ist, ist das am Ende die Belohnung für den Hund, dass er diese Spur verfolgt hat und gefunden hat. Ja, und insofern alles, was riecht und der Hund frisst, kann man benutzen. Ja, und ob es riecht, entscheiden ja nicht wir, sondern die Hunde. Also die riechen ja viel, viel besser als wir. Und wenn wir sagen, es riecht oder stinkt, dann für die Hunde allemal.
Das heißt, ich sollte jetzt keine Käsefährte legen und am Ende findet man Tofu-Würstchen oder andersrum.
Nee, das macht ja für den Hund keinen Sinn. Also das ist ja genau das, was wir haben wollen, dass er eine Spur einen Anfang kriegt und eine Spur verfolgt und am Ende das Gleiche hat. Weil dann kann ich später natürlich auch mit Verleitungspferden arbeiten, dass man sagt, pass auf, bleib schön dieser Spur treu, also diesem Geruch treu. Dann findest du auch was, ne? Lässt du dich von was Besserem oder was Frischerem ablenken und biegst quasi ab, läufst ins Leere.
Mhm. Du hast ja eben schon angesprochen, dass es das ja auch im jagdlichen Bereich gibt. Pferden gibt es ja auch in Hundesportvereinen, dass da Pferdenarbeit gemacht hat. Da war es mir immer so ein Begriff von, dass ich das eher so aus dem sportlichen Bereich, im sportlichen Bereich verbucht hatte. Dann gibt es eben die Jagdpferden. Das heißt, da wurde wild angeschossen, das ist noch weitergelaufen, hat Schweiß verloren, also Blut. Und am Ende wird dann das Tier gefunden, das geschossene Tier. Und wir sind jetzt ja, hast du gesagt, im Freizeitbereich. Was sind denn die Unterschiede in der Arbeit zwischen diesen Bereichen?
Ich fange vielleicht mal mit den Gemeinsamkeiten an. Also es geht darum, in der Regel beim Sport, also das ist ja häufig, ne, bei der IPG ist es so, dass das ein Teil der Ausbildung und der Prüfung dann auch ist, der Pferdenbereich. Bei den Jägern und jetzt, ich sag mal, bei mir im Freizeitbereich geht es um Bodenverletzungen. Das heißt, hier wird quasi der Geruch mit einer Bodenverletzung, also man läuft, dadurch macht man natürlich im Gras und sowas alles Bodenverletzungen. Und der Hund soll quasi lernen, dieser Bodenverletzung zu folgen, die am Anfang mit mehr Gerüchen präpariert ist. Und dann werden die immer weniger, sodass er sich von Bodenverletzung zu Bodenverletzung hangelt. Und das ist bei allen drei Bereichen gleich. Ich sage jetzt mal, die Sportler wollen hier ein exaktes Erscheinungsbild haben. Also der Hund soll immer mit tiefer Nase arbeiten, soll sehr spurtreu, sehr genau laufen. Also die Schenkel und die Winkel soll er sehr gerade laufen und soll wenig Abweichung haben. Und das ist, wird manchmal so ein bisschen belächelt, wo ich denke, ja, das ist vielleicht nicht so ganz hundetypisch, wie man suchen würde. Aber es ist auch ein Sport und das hinzukriegen, dass der Hund sauber und gerade auf, also die Geraden und die Winkel sauber ausläuft, ohne groß auszuweichen, das ist viel Aufwand. Ne? Und hier wird man mit kleineren Schritten und mehr Geruch, also in der Regel legt man dann auch irgendwie Fleischwurst oder sowas rein, dass er sich quasi versucht, immer nur mit tiefer Nase zum Erfolg zu kommen. Ne? Das ist eher exaktes Laufen. Bei den Jägern will man, ich sag mal, so effektiv wie möglich, ne, gerade wenn du gesagt hast, wenn irgendwie ein Tier angeschossen oder auch angefahren wurde und das springt dann ab und ist irgendwo verletzt im Wald, will man das natürlich so schnell wie es geht finden, um es im schlimmsten Falle dann erlösen zu müssen. Da will man natürlich nicht, dass der Hund exakt die Fährte und die Winkel und alles abläuft und braucht dafür länger. Das heißt, hier will man relativ schnell, dass der Hund effektiv sein Ziel erreicht. Ja, und im Freizeitbereich geht es auch um die Bodenverletzung. Und da geht es halt darum, dass man so eine Mischung macht zwischen Effektivität und Exaktheit. Ne? Also mir ist es dann bei der Fährte nicht ganz so wichtig, dass der Hund wirklich schnurgerade läuft. Aber der soll natürlich auch nicht über eine Frei-Verloren-Suche einfach rumdabbeln und sagen, ich nimm die Nase hoch und renn rum, irgendwann finde ich schon das Ende. Also muss schon erkennbar sein, dass er die Spur verfolgt und spurtreu ist. Das ist, finde ich, so eine Mischung zwischen Sport und Jägerei.
Mhm. Und nochmal diese Bodenverletzung, weil ich finde, das ist so ein Wort und ich habe eine große Vorstellungskraft, was Wörter betrifft. Ich habe mir immer wirklich vorgestellt, dass irgendwie da der Boden wie so reingeritzt ist oder irgendwas. Das kann einfach nur sein, dass der Schuh da einmal drüber gelaufen ist, im Grunde über einen Boden.
Genau.
Wo man, also Asphalt wäre jetzt, könnte man keine Bodenverletzung machen wahrscheinlich, oder? Weil das würde man nicht so richtig.
Genau, da gibt es keine Bodenverletzungen. Ne? Da muss man auch gucken, also wo braucht der Jäger das? Ist jetzt selten, dass so ein Reh über die Straße rennt oder dauerhaft in der Innenstadt rumrennt, wo permanent Betonboden ist, sondern die laufen im Wald, Wiese, Felder und da treten sie natürlich mit den Füßen drauf und dadurch, wenn so ein Grashalm knickt, dann habe ich eine Bodenverletzung.
Ja.
Das ist eine Bodenverletzung. Ne? Und das ist ja trotzdem schon erstaunlich, dass die Hunde das riechen können und erkennen können, also wenn ein paar Grashelme abgeknickt sind. Ne? Und es gibt natürlich noch den Geruch, den erstmal das Tier auch noch verliert. Ne? Also ähnlich wie beim Mantrailing gibt es ja einen Individualgeruch, ne, der ja parallel mit da verloren geht oder ja diese ganzen Partikel, die so ein Tier verliert, die gehen da ja mit drauf. Aber das ist nicht das, wo es der Jäger drauf anlegt, sondern der will eher auf die Bodenverletzung gehen Und die habe ich ja im Wald und im Flur, habe ich die ja quasi gegeben, wenn das Tier da drauf tritt.
Mhm. Welche Fähigkeiten nutzt denn der Hund bei der Pferdenarbeit und was macht diese Form der Nasenarbeit so besonders, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu anderen Formen der Nasenarbeit?
Ich weiß gar nicht, ob das was besonders ist, sondern letztendlich, weil der Hund wird sich auch keine großen Gedanken machen, der benutzt das, was er kann, seine Nase, und letztendlich hat das was mit Erfolg und Misserfolg am Ende zu tun, und wenn ich das gut aufbaue und der mit der Nase einem Geruch folgt und dann am Ende was bekommt, beim Mantrailing ist es ja in der Regel die Versteckperson, die entweder belohnt oder weil der Hund rückverweist und dann belohnt dann der eigene Mensch. Also es geht dann letztendlich um Belohnung und die Hunde haben ihre Nase und sie können sie ja gar nicht einsetzen. Also sie haben sie drin. Und ob der Hund jetzt wirklich differenziert, das weiß ich gar nicht so genau. Ne? Also die werden das vermutlich, ja, weil sie Bock drauf haben. Ne? Und wenn sich das dann lohnt. Das Schöne finde ich bei der Nasenarbeit, es kann nahezu jeder Hund. Ne? Also Nase hat jeder Hund, die einsetzen kann auch jeder Hund. Und wenn er dann irgendwie ein bisschen Bock auf Zusammenarbeit und Belohnung hat, kriegt man den ziemlich gut zur Nasenarbeit. Ne, ich würde vermutlich, ne, Iris, Mia würden das bei Mantrailing genauso bestätigen. Hat der Hund Bock auf Zusammenarbeit, Nase hat er, geht.
Da kam auch eine ZuhörerInnenfrage rein, und zwar: Findet ihr es bei jagenden Hunden eine sinnvolle Beschäftigung? Also da schwingt ja so ein bisschen die Sorge mit, dass die dann noch mehr jagen. Wie würdest du das aus der Praxis beurteilen? Jagen die mehr, weniger, gleich viel?
Ich würde sagen, gleich viel, aber schaden kann es auf keinen Fall. Also es macht es nicht schlimmer. So, die Fährtenarbeit findet ja an der Schleppleine oder am langen Riemen statt oder an der Feldleine, wie man es nennen will. Das heißt, der Hund ist gesichert, er kann dann nicht irgendwie abhauen und irgendwas aufscheuchen und dann jagen gehen in dem Moment, wo ich die Fährte mache. Ich lasse den Hund natürlich nasentechnisch aus. Er wird besser, eine Spur zuzuverfolgen. Ja, aber der Klassiker ja beim Jagen zu Hause ist erstmal, irgendwas ist sichtig und rennt weg und er geht meistens über die Nase. Ich habe über die Fährtenarbeit, wenn ich das mache, kommen wir vielleicht später noch dazu, wenn ich mit Verweiserpunkten und sowas arbeite, kriege ich ja viel mehr Kontrolle über den Hund rein. Das heißt, er macht das sauberer, kontrollierter. Die meisten Hunde gehen uns ja jagdlich verloren, wenn sie quasi übers Stöbern rumrennen und suchen, und dann irgendwann habe ich einfach die Kontrolle über den Hund verloren. Wenn das alles ruhiger, kontrolliert und auch in meinem Nahbereich noch abläuft. Also ich empfehle immer, für so eine Hobbygeschichte in Pferdensachen eine 5-Meter-Leine zu nehmen. Ja, und dann lernt er ja auch in meinem näheren Umfeld die Spur zu verfolgen. Da ist die Gefahr dann, dass irgendwas aufspringt, geringer. Also er lernt das Jagen dadurch nicht, das kann er schon. Ich würde vielleicht sagen, ein bisschen mehr Kontrolle. Der Hund arbeitet ruhiger. Er könnte theoretisch eine Spur, die er jetzt im Wald aufmacht, besser verfolgen als ohne das Training. Aber hier geht es ja eigentlich nur, dass man das Ganze in eine Form bringt. Können tut er das auch so schon.
Und wir haben ja auch wie beim Mantrailing oder anderen Beschäftigungsformen ganz klare Ritualisierungen, mit denen gearbeitet wird, sodass eine ganz klare Unterscheidung ist zwischen, in welchem Modus bin ich jetzt mit meinem Menschen unterwegs.
Ja. Ne? Absolut. Also das Anfangsritual, ne, wie bei allen Dingen, wie du schon sagst, bei allen Beschäftigungsformen macht Sinn. Gerade, und das würde dann vielleicht beim Pferden, da kommen die Hunde, haben halt eine Nase, arbeiten gerne mit Nase. Das heißt, hier beschäftigen wir sie in etwas, was sie eh gut können. Und da ist die Ritualisierung, finde ich, nochmal wichtiger, dass es wirklich heißt, jetzt geht es los, das ist dein Auftrag, hast du gut gemacht, jetzt ist fertig. Damit er eben nicht über das Pferdentraining dann im Wald rumrennt und sagt, ich habe einen Auftrag, ich habe einen Auftrag. Nee, hast du nicht, sondern da ist, wie gesagt, der Anfang ziemlich wichtig. Und da habe ich auch einen ziemlich ritualisierten Anfang, den auch gerne bei den Jägern abgeguckt, dass da der Mensch ein bisschen zur Ruhe kommt, dass der Hund zur Ruhe kommt und dass man ihn auch gut an die Fährte ansetzen kann.
Wie bereitet man denn jetzt so eine Fährte sinnvoll vor? Also wie lange muss die liegen? Was für ein Gelände kann ich dafür nutzen? Muss ich auf den Wind achten? Wie muss ich auf den Wind achten? Was sind da so die Gegebenheiten?
Ja, also Boden, ein Boden, der Bodenverletzungen zulässt. Also nicht irgendwie auf dem Parkplatz auf Beton, sondern irgendwie normalen Boden. Das wäre wichtig. Die Fährte sollte Naja, also mindestens mal so eine, ich fange nochmal andersrum an, die Länge der Pferde, wie lange die liegen muss, hat natürlich ein bisschen was mit auch zu tun, wie setze ich das Ganze ein. Wenn ich meinetwegen in der Hundeschule einen Kurs mache, ja, dann kann ich nicht hergehen, kann die Pferde legen, sagen, die muss jetzt mal 2 Stunden liegen oder ich müsste die ganzen Pferden vorbereiten, was auch immer blöd ist, bereitet man was vor, auf einem Gelände ist dann nicht vor Ort, kommen irgendwelche andere Hundeleute und sagen, was liegt denn hier und so weiter und so weiter. Also will ich das in einem Kurs machen, ist die Liegezeit etwas kürzer. Und man muss dann auch immer wieder beachten, irgendjemand muss ja die Fährte legen. Und der läuft ja da auch. Der oder die Person macht auch die Bodenverletzung, hat aber auch Individualgeruch. Das heißt, wenn ich wirklich will, dass der Hund auf die Bodenverletzung geht, sollte sie, also ich glaube, die Jäger haben so eine Richtlinie, mindestens 4 Stunden liegen. Damit quasi der Individualgeruch des Menschen mehr oder weniger über Windkram und sowas alles sich mehr verflüchtigt, sodass der Hund präsenter die Bodenverletzung hat. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich einen Kurs gebe mit 4 Teilnehmern oder sowas und dann sagen wir so, na, jetzt kommen wir in 4 Stunden wieder oder ich habe vorbereitet. Deswegen sage ich, Viertelstunde, halbe Stunde sollte die Fährte liegen, damit sich auch der individuelle Geruch, wie eben schon, ein bisschen verflüchtigt hat und der Boden, die Bodenverletzung präsenter ist. Ja, das wäre. Und der Wind ist natürlich auch entscheidend. Das heißt, im besten Falle habe ich immer Rückenwind zur Fährte, damit quasi der Geruch vom Ende dem Hund nicht in die Nase gepustet wird, weil sonst wird er abkürzen. Also nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Man legt eine Fährte mit einem Winkel, also einen rechten Winkel. Man legt, keine Ahnung, 30 Schritte nach vorne und dann einen rechten Winkel und 15 Schritte nach rechts und ich habe Gegenwind. Dann wird der Hund am Anfang den Geruch vom Ende in die Nase gepustet kriegen und der wird nicht den Winkel laufen. Der wird sagen, ich laufe die Diagonale und bin schneller am Ziel. Wo der Jäger sagen würde, geil, schnell gefunden. Der Sportler sagen würde, Katastrophe, keine Punkte. Ne? Und wir würden sagen, Pferde scheiße gelegt. Ne?
Ja, zum Aufbau. Ich habe jetzt einen Kurs gemacht, da habe ich Fährtenarbeit und Gegenstandssuche kombiniert mit dem Hintergrund, dass die Leute halt die Fährten am Anfang selber legen konnten und wir dann immer erst mit der Gegenstandssuche, also das war halt jetzt Aufbau von der Anzeige, gestartet sind, sodass dann die Fährte auch irgendwie ihre 30 Minuten Minimum lag und wir dann an die Fährtenarbeit rangehen konnten, weil mir das auch viel zu aufwendig war, da einen Tag vorher hinzufahren oder ein paar Stunden vorher aufzustehen und das zu legen.
Naja, und man muss ja, was bei der Fährte wichtig ist, man muss auch wirklich merken, wo die Fährte langläuft. Das muss man sich merken, gegebenenfalls auch aufschreiben, Zettel machen, kleine Skizze. Man muss den Anfang markieren, man muss das Ende markieren. Ne? Und wenn man das da markiert und es liegt da rum, können immer wieder Passanten vorbeikommen, die mir es wegräumen und dann komme ich wieder und ist alles futsch. Ne? Und dann habe ich auch nichts gewonnen. Ne? Von daher muss man da einen Kompromiss machen und diese Gegenstandsanzeige mache ich auch gerne. Ne? Das heißt, da kriegt man auch wirklich nochmal Ruhe rein und ist ja gerade im Hundesport, ne? Bei der IKB ist das auch so, dass da wirklich auch Gegenstände angezeigt werden müssen. Ne? Das gehört da quasi zur Prüfungsordnung mit dazu, dass sie dann, wenn sie einen Gegenstand gefunden haben, den wirklich über Ablage im Normalfall anzeigen.
Du hast ja jetzt schon gesagt, man kann das markieren. Ne? Wie ist das denn jetzt, wenn ich meinem Hund, also ich habe jetzt gelernt, wie das mit der Fährtenarbeit funktioniert und will meinem Hund jetzt im Wald eine Fährte legen oder auf irgendeiner Wiese. Darf ich das? Kann ich das so machen? Wie sollte ich damit umgehen?
Also, jedes Stück Land in Deutschland gehört irgendjemand. Ne? Das heißt, ich kann jetzt nicht, also ich hätte auch was dagegen, wenn einer in meinen Garten geht und sagt, ich habe mal eine Fährte hier gelegt. Ne? Also das muss schon in irgendeiner Form abgesprochen sein, dass man entweder bei sich auf der Hundeschule ein Gelände hat oder was angemietet hat oder zumindest Bauern, Jäger oder irgend sowas gefragt hat, ne? Ob man da mit sich selber, mit seinem Hund, einem Kurs hier Fährtenarbeit betreiben kann. Also meine Erfahrung ist, dass da Bauern und Jäger relativ großzügig sind. Die sagen natürlich, ne, nicht wenn wir hier frisch ausgesät haben, es gibt Zeiten, wo das mehr oder weniger geht. Auch die ganzen Hundesportvereine sind in der Regel mit den Bauern dann bekannt und die sagen, wann und wo man das Ganze machen kann. Und meine Empfehlung ist immer vorher fragen, das vermeidet Ärger, ne?
Ja, ich habe zum Beispiel das Glück, dass mein Nachbar hier ganz viele so Apfelbaumwiesen hat und die habe ich mir dann geklärt. Aber wenn da die FörsterInnen oder auch JägerInnen hier aus dem Revier, da dran grenzt direkt ein Wald, wenn die vorbeikamen, kamen die auch immer und haben erstmal gefragt. Und dann konnte ich Gott sei Dank immer sagen, ja, ist mit dem Besitzer dieses Stückes natürlich abgesprochen, weil ich dann da auch halt meine Tiefelchen hingestellt habe, also da was in den Boden reingemacht habe, dass eben die Fährten ganz klar gekennzeichnet waren und so. Ne?
Ja, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, trainiert, macht man auf sich aufmerksam und dann macht es Sinn, dass das vorher alles geklärt ist, ja.
Genau. Ich gucke gerade mal an die Fragen. Welches Equipment braucht man denn wirklich und worauf kann man vielleicht auch verzichten? Was ist so das Basic Equipment und wie kann man dann vielleicht auch noch aufstocken, wenn man mehr will?
Also das Basic Equipment ist relativ simpel. Man braucht eine lange Leine und ich empfehle immer mit einem Geschirr da zu arbeiten, habe ich gleich auch meine Ritualisierung. Das heißt, wenn mein Hund im Normalfall an Halsband läuft, habe ich hier ein Geschirr. Wenn er ansonsten auch im Geschirr hat, habe ich vielleicht ein besonderes Geschirr, ne, was ich nur fürs Pferden anziehe. Dann habe ich Geschirr und eine 5-Meter-Leine und ein paar Leckerchen in der Dose, damit das Ende, was ich dann habe, das würde ich immer nicht dem Hund frei verfügbar machen. Das wäre in der Büchse und er braucht mich quasi, um an die Belohnung zu kommen. Und ich brauche noch irgendwas zu markieren. Das kann irgendwie ein Stäbchen sein. Man kann auch, ne, wenn da Hölzer, Stöcke rumliegen, kann man auch einen Stock da reinpinnen und an Anfang und ans Ende, ne, wenn man das irgendwie ein bisschen bunt haben will, nimmt man so Weidenzaunstöcke, ne, die sind weiß und dann kann man Anfang und Ende markieren und für die Winkel kann man auch noch was hinstecken. Ist am Anfang oder diese ganzen Markierungsdinge sind erstmal nur für die Menschen, damit sie es sehen. Und es geht ja, finde ich, gerade im Freizeitbereich darum, dass die Leute auch ein bisschen hingucken, ihren Hund lesen lernen. Ne? Und dazu ist es immer gut, wenn ich jetzt die Pferde gelegt habe und du mit deinem Hund arbeitest, dass die anderen aus dem Kurs auch zugucken können und sagen, ach, guck mal, der ist genau auf der Pferde drauf oder er ist ein bisschen abweichlich und so. Ne? Also da, finde ich, gehört ja auch mehr dazu als dieses effektive Suchen und Finden, sondern hingucken und dazulernen. Und dafür ist diese Markierung von Anfang, Winkel und Ende halt ganz sinnvoll. Ja, beim Equipment waren wir ja, das heißt also ein paar Stäbchen, um da hinzustecken. Da kann man aber auch sich kleiner halten. Also ich habe auch bei mir im Fährtenkoffer habe ich immer Gabeln drin. Da gibt's ganz billig im 1-Euro-Shop gibt's Gabeln mit bunten Griffen und dann kann man da auch verschiedene Farben nehmen und dann steckt man Gabeln rein. Die sind halt relativ tief. Die können das Publikum, die Zuschauer nicht so gut sehen. Und ja, damit bin ich schon fertig, ne? Also
Spritzflasche vielleicht noch, also irgendwas.
Genau, ja. Wollte ich gerade sagen, wenn man jetzt Würstchenwasser nimmt, ne, also wenn man so ganz normal diese günstigen Würstchen im Glas, die da in ihrem eigenen Saft schwimmen, ne, da kann man schön das Würstchenwasser nehmen, mit Wasser ein bisschen aufmischen, dass es nicht zu geruchsintensiv ist. So kann man.
Was für ein Verhältnis würdest du da nehmen?
Ach, ich mache am Anfang immer so, was weiß ich, 2 Finger breit, je nachdem wie groß die Flasche ist, 2 Finger breit Würstchenwasser und den Rest mit Wasser auffüllen. Die Hunde sind schon gut, ne? Also das kann man schon großzügig verdünnen, aber man kann ja auch am Anfang mit mehr 1:1 anfangen und dann lässt man es immer weniger werden. Ne? Das macht natürlich auch nochmal den Schwierigkeitsgrad aus. Ne? Und dann bräuchte man auch irgendwie so eine Spritzflasche. Ne? Das gibt's aber auch ja alles günstig, ne? Oder hat noch was übrig. Ne?
Also keine Werbung, aber ich nehme ganz gern diese O2-Wasserflaschen mit so Geschmack getränkt. Das natürlich vorher gut ausspülen, weil das hinterlässt natürlich auch einen Geruch, wenn das noch Zitronen gerochen hat oder so. Aber die gibt es in jedem Supermarkt. Die finde ich eigentlich ganz gut. Ich hatte mir auch mal so wie so Senf, die man so an so Imbissbütchen, so welche im Internet bestellt. Genau, das geht natürlich auch.
Ja, es gibt ja ganz viele, ich sag mal, Trinkflaschen, die so einen Zipfel haben, den man dann so ein bisschen hochzieht, ne? Und dann kann man das ein bisschen dosierter quasi benutzen, ne? Und genau, vorher ein bisschen ausspülen, ne? Was man auch machen kann, dieses Würstchenwasser schon mal in die Flasche und da mal ein paar Tage stehen lassen, immer wieder mal schütteln, ne? Und dann quasi erstmal wegkippen, ne? Dann hat man die Flasche irgendwann auch auf dem Geruch. Ich habe gerade, wenn ich Workshop oder Kurse gebe, habe ich ja verschiedene Gerüche und da habe ich mir die Flaschen aber markiert, sodass, wenn das eine Würstchenwasser ist, dann bleibt das eine Würstchenflasche und wenn das andere Pansenwasser ist, dann bleibt das eine Pansenflasche und dann nicht immer bunt gemischt mit den Gerüchen, sondern dann sind die quasi markiert. Ne? Thunfisch geht auch ganz gut, ne? Hat ja auch meistens so Thunfisch im eigenen Saft, ne? Kann man da auch nehmen, das ist alles halt immer, was die Hunde halt riechen und essen.
Hm. Ach so, ja, wir waren beim Equipment. So, und wenn wir jetzt aber diesen Kurs ganz oft anbieten und wir wollen da nochmal aufstocken im Equipment, was ist denn da die Profi-Ausrüstung, was würdest du sagen?
Naja, es kommt gar nicht mehr so viel dazu. Vielleicht habe ich noch ein paar Verweisergegenstände. Mhm. Ne? Am Anfang, also ich habe mir selber aus Dachlatten ne, so ein größeres Loch reingebohrt und so eine Klappe dran gemacht, dass man da am Anfang auch Leckerchen reinstecken kann, dass die Hunde quasi das Ding sehen. Versuchen, Leckerchen rauszukriegen, schaffen es aber nicht, weil dann Deckel drauf ist. Und wenn sie sich dann ablegen, also irgendwas anbieten, ich warte immer drauf, dass der Hund was von selber anbietet. Ne, und wenn er sich ablegt, gehe ich hin und öffne das Ding und dann lernt er, okay, vor dem Ding liegen, Rainer kommt und es gibt die Leckerchen da drinne. Später oder gerade im Sport ist es so, das sind irgendwelche Lederteilchen oder Holzteilchen oder auch Filz. Das heißt, da ist nichts mehr, was an Leckerchen gibt, das ist das Beibringen quasi von Verweisergegenständen. Ne? Und ja, dann hat man noch ein paar Verweisergegenstände. Ne? Wenn man jetzt gerade im Kurs, ich habe mir so Pfeile gebastelt, sodass man auch sieht, dieser Winkel geht nach rechts und nach links und ich habe ein Startschild und ein Stoppschild. Das macht es halt ein bisschen bunt und den Leuten Spaß und sie können genauer hingucken, wie die Pferde verläuft.
Mhm. Und was ich jetzt nicht hatte, was du aber beim Workshop hattest, ich hatte nämlich keine Retriever dabei, da hast du auch nochmal ein Special.
Ja, das heißt, ich habe meine Verweiserpunkte, also diese Dachlatte mit dem Loch drin und dem Deckel, da habe ich links und rechts noch zwei Löcher reingebohrt, damit ich die mit Heringen quasi im Boden verankern kann, weil ich habe da auch ein ganz süßes kleines Video, ich habe meinen Verweiserpunkt gebastelt, habe den Gatten gelegt und dann habe ich Ember, unsere Golden Retriever-Hündin, dahin geschickt oder beziehungsweise Tanja und die hat gesagt, alles klar, bringe ich dir. Ne? So, und dann hat sie natürlich die ganze kleine, also ist ja nur, keine Ahnung, 10 Zentimeter lang oder sowas, das Teil, hat sie dieses Ding ins Maul genommen und hat es uns gebracht. Ne? Und dann habe ich das natürlich erstmal am Boden festgetackert, sodass sie da nicht tragen konnte und dann musste sie sich was anderes überlegen und dann kam sie auch schnell auf die Idee, sich hinzulegen und dann konnte ich sie letztendlich dann belohnen, indem ich das Deckelchen aufmache.
Und oben in den Döschen hast du auch so Löcher drin?
Genau, ich habe so ganz normale Plastikdosen genommen, auch, weiß gar nicht, wo ich die, also ganz normale Plastikdosen, da habe ich ein paar Löcher reingemacht, dass einfach der Geruch da besser rauskommt, weil gerade wenn man Dosen hat, die luftdicht sind, ist natürlich doof und dann habe ich einfach ein paar Löcher rein gebohrt und dann genau habe ich das. Also da habe ich auch dasselbe. Ich habe kleine Döschen und dann habe ich auch unten in den Boden wieder ein Loch reingemacht. Oben in den Deckel ein paar Löcher rein, die oben die Löcher im Deckel sind, damit der Geruch quasi, der Duft rauskommt. Und das andere habe ich dann auch wieder, um es im Boden festzunageln, dass die Hunde dann nicht irgendwie ne, auch das mit den Füßen dann kratzen und dann geht es doch vielleicht irgendwann auf. Sondern ich hätte das gerne, dass am Ende der Hund ruhig, am Ende der Fährte im besten Falle sich ablegt, wartet, bis ich komme und ihn belohne. Und dann kommt auch gleich so ein bisschen Ruhe rein. Wie es bei allen Beschäftigungsformen auch ist, ich finde immer, dass hier die Ruhe gefördert werden soll und nicht die gesteigerte Appetenz oder na, das die Lust und die Gier, sondern das soll eher alles ein bisschen ruhig ablaufen. Ja, kommt zur Ruhe und dann mache ich die Dose auf und deswegen mache ich die gerne am Boden fest. Sonst kommen Hunde auf lustige Ideen, wie sie von alleine die Dose aufkriegen. Dann müsste ich natürlich wieder schimpfen, was natürlich blöd ist in der Beschäftigung. Da will ich ja, dass uns das beiden Freude macht und da will ich nicht meckern. Und ist dann blöd, der Hund hat die Fährte sauber gearbeitet und am Ende muss ich ihn anmeckern, weil er versucht, die Dose aufzukriegen. Kann ich verhindern.
Mhm. Wenn du jetzt vom Thema Ruhe, wenn wir beim Thema Ruhe bleiben und wir haben da jetzt einen Hund, der super gerne arbeitet, der sagt, oh mein Gott, es geht los, ich raste schon aus, ich bin innerlich schon auf 180 und wie du eben gesagt hast, in der Beschäftigung wollen wir den Hund ja nicht hemmen. Wie kriegen wir denn dann da Ruhe rein? Wie würdest du das denn angehen?
Also einmal auf der Fährte selber. Klaus Schröder hat mal so einen schönen Spruch gesagt, der Hund bestimmt die Richtung, der Mensch bestimmt das Tempo. Mhm. Das heißt, gerade wenn Hunde Gas geben, muss man sie ein Stück ausbremsen, was ja über die Feldleine super geht. Ich habe die Leine in der Hand und dann habe ich die immer so, dass der Hund dann auf Zug ist und dann bleibe ich halt einfach auch ein bisschen stehen, dass er da nicht mich irgendwie von den Füßen holt. Das ist das eine, dass ich bremse, wenn er zu engagiert ist. Und das andere ist, dass ich die Fährten dann auch schnell schwerer machen kann, dass er nur über Konzentration zum Erfolg kommt und nicht über Power.
Wenn ich jetzt Hunde habe, die dann, wenn sie sagen, ich kann nicht in meinem Tempo gehen und dann schnell von der Fährte abweichen und sich was anderes suchen, wie würdest du damit umgehen? Dann schwerer machen oder leichter machen?
Nee, also erstmal muss er ja das Grundprinzip verstehen. Das heißt, ich würde am Anfang, na, an dem Anfangspunkt ist man ja. Ja, vielleicht fange ich erstmal mit dem Anfangsritual an, dann wird sich das vielleicht auch ein bisschen ergeben. Das heißt, ich nehme meinen Hund und dem ziehe ich das Geschirr an und lege die Feldleine an. 5-Meter-Leine. Wirklich als Ritual, jetzt kriegst du gleich einen Auftrag. Dann lege ich meinen Hund ab. Wäre natürlich schicki, wenn er hier Platz und Bleib kann. Und ich gehe so 2 Meter entfernt zu dem Startpunkt. Selbst wenn der schon vorbereitet wurde, mache ich das am Anfang so, dass ich mit dem Fuß auch so ein bisschen auf dem Boden da rumtrete, trampel, um wieder erneute Bodenverletzung zu machen und leg da, bleiben wir mal bei, wir würden Würstchen nehmen, würde da ein paar Würstchen reinlegen in diese Bodenverletzung und das soll der Hund beobachten. Ja? Wenn er aufsteht und nicht liegen bleibt, könnte man über Erziehung nochmal nachdenken. Also was ja in vielen Beschäftigungsbereichen auffällt, wenn Spaß und Leidenschaft dazu kommt, fallen Erziehungslücken auf und dann könnte man da nochmal am Platz und Bleib trainieren oder jemand hält den Hund dann hinten fest, dass er da nicht schon loslegen kann. Das soll er sich in Ruhe angucken. Ja, dann nehme ich den Hund, halte die Feldleine fest, gib ihn frei und lass ihn zu diesem Startpunkt gehen, den ich ja vorher interessant gemacht habe. Hier frisst er jetzt quasi die Würstchen, die ich da hingelegt habe und nimmt parallel die Bodenverletzung mit auf. Weil er es gar nicht anders kann, fressen, riechen und so. Und dann nimmt er quasi das Ganze mit auf. Dann sage ich dem Hund das Kommando, das Startkommando. In der Regel ist das Such verloren. Und ich gucke immer in Richtung Fährte, also auf dem Boden und weiß ja aber, wo die Fährte hinlegt. Gucke quasi auf die Fährte und würde gegebenenfalls, wenn er von sich aus nicht losläuft, langsam loslaufen. Wirklich ganz langsam, Gänsefüßchen. Ich warte natürlich, bis der Hund aufgegessen hat, weil wenn der frisst, kann ich Such verloren sagen, dann wird er sagen, ich bin noch nicht fertig. Also aufessen lassen, dann Kommando geben und dann loslaufen. Und jetzt würde ich immer ganz langsam gehen und auf die Fährte gucken und selber suchen. Das heißt, meine ganze Körpersprache ist, ich suche auch mit den Augen, gucke ich immer nach unten. Wenn jetzt mein Hund, das war ja deine Frage, irgendwie abgelenkt ist, zu viel Dampf hat und links und rechts, er kann maximal auf 5 Meter, dann halte ich die Leine am Ende ja fest, 5 Meter Feierabend und dann merkt er, es geht nicht weiter. Irgendwann wird er sich umdrehen, guckt mich an und sieht mich, dass ich mit dem Kopf wieder, also mit dem Blick nach unten bin, langsam. Ich kann auch mal in die Hocke gehen und dann mal so ein bisschen am Boden den Hund wieder neugierig machen. Der kommt zurück, kriegt wieder Geruch und fängt wieder an, auf die Fährte weiterzugehen. Das heißt, über meine Körpersprache ist das ein schöner Abgleich. Ich sollte dem Hund nicht helfen, das soll ja eine selbstständige Arbeit sein, aber ich gucke auch nicht dem Hund hinterher und wundere mich, guck mal, der ist weg von der Fährte, sondern ich Interesse. Dadurch koppelt sich der Hund an mich oder an meiner Körpersprache, kommt wieder und fängt wieder an zu suchen.
Es ist wirklich sehr, sehr gut in der Praxis zu sehen, dass ganz oft KundInnen so rausgegangen sind mit dem Blick und weil der Hund ist irgendwo anders, also nach rechts oder links, bisschen abgebogen, hat sich nicht mehr konzentriert, war nicht mehr so in der Arbeit und die sind mit abgebogen und sobald man dann gesagt hat, schau auf die Fährte und lauf weiter in deinem Tempo, Schritt für Schritt, sind die Hunde immer wieder schön auf die Fährte gekommen. Es braucht manchmal dann einen Moment, aber es ist wirklich wie so Zauberei, sieht es manchmal von außen aus, dass so nur mit dieser dabei bleiben, die Hunde sich wirklich wieder rückbesinnen können, in den allermeisten Fällen.
Ja, finde ich auch. Und wir sind es ja in der Regel gewohnt, unsere Hunde zu beobachten und gucken, was sie machen. Ja, und da muss man sich erstmal umgewöhnen, dass man sagt, ich bleibe hier schön ruhig und konzentriert mit meinem Blick auf der Fährte und für den Hund ist irgendwann Feierabend, weil die Leine am Ende ist und dann eiert er noch so ein bisschen rum und dann sieht er mich und was machst du denn eigentlich da? Und dann koppelt er sich wieder sehr schön. Ne? Und dann, ja, es ist wie so ein kleiner Magnet. Juck, juck, ne, kommt das wieder und es zieht den Hund an und dann hat er wieder Geruch und sagt, ah, dann mache ich halt das weiter. Ne? Mhm.
Was gibt es denn noch so für klassische Anfängerfehler, die du schon beobachtet hast und die ZuhörerInnen nicht machen sollten?
Naja, bleiben wir dran. Das Anfangsritual, da wird meistens drüber gehudelt. Ne? Ach, ich habe jetzt irgendwie die Feldleine vergessen. Ich mache es mit der normalen Leine am Halsband. Ne? Dann habe ich kein schönes Anfangsritual. Ne? Der Hund muss ruhig abliegen. Ich lasse mir Zeit, den Startpunkt, also da Zeit und das Anfangsritual wirklich sauber zu machen, damit es dann wirklich auch diesen klaren Auftrag gibt. Das ist das eine. Das zweite ist die Ungeduld, ne, dass man einfach denkt, das geht nicht schnell genug und man dann selber schnell geht. Und am Anfang hat man ja noch gar nicht so weite Strecken. Ne? Da hat man von mir aus 30 Meter geradeaus. Ja, und wenn ich jetzt einen normalen Schritt gehe und der Hund nach links und rechts abweicht und so eine kleine Heißdüse ist, ja, dann bin ich schnell am Ende. Das heißt, ich muss hier wirklich langsam gehen, stehen bleiben, ne, und den Blick wirklich auf die Fährte richten und dem Hund auch ein bisschen Zeit zu geben, in das Ganze reinzukommen. Fehler wäre auch, was ich auch gerne separat trainiere, ist das Handling mit der Feldleine. Ne? Also das heißt, wenn das einen Knoten gibt und der Hund drumrum läuft oder ne, wenn er losdüst, in die Leine knallt, ne, dann sind viele Hunde auch bedient und sagen, so, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das heißt, da muss man gutes Leinenhandling haben. Ne? Ich mache es immer gerne so, dass ich die Leine immer nach hinten wegwerfe und quasi nur der Hund hat nur die Leine zur Verfügung, die er so auch braucht, würde ihn aber auf die 5 Meter gehen lassen. Wenn er jetzt aber meinetwegen Bogen schlägt und wieder ein Stück zurückkommt, dann muss ich natürlich die Leine schnell wieder einholen, ne, damit die Leine im besten Falle immer einen leichten Zug hat, ne, damit er dann nicht beim nächsten Mal wieder Wurzelbaum dreht oder sich in der Leine verheddert. Also Leinenhandling finde ich ist auch, kann man auch üben, kann man schön, ein Mensch läuft mit der Leine als quasi als Hund und jemand anders, da muss immer gucken, dass man die Leine auf Spannung hält. Muss man ein bisschen üben, aber ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ja. Genau. Fehler, die am Anfang sonst auch manchmal passieren, halt unterschiedliche Gerüche nehmen, hatten wir ja schon. Es muss immer ein einheitlicher Geruch sein. Ah ja, hatte ich jetzt nicht. Oder man hat vergessen, hinten die Dose aufzufüllen, gerade in einem Kurs. Ne, wenn man jetzt quasi 3, 4 Hunde hintereinander die gleiche Fährte arbeiten lässt, muss der Vordermann immer noch entweder Reste in der Dose lassen oder neue wieder hinlegen. Das heißt, blöd, wenn ein Hund die Pferde arbeitet, dann kommt man da hinten an und die Dose ist leer. Und dann kannst du mir nochmal was bringen und so. Das sollte schon sein. Hund legt sich ab, Dose auf, belohnen. Also es muss halt zeitnah belohnt werden. Ja, das wäre noch so, was mir einfällt. Ja, das wären so die Klassiker. Ne? Mhm. Ungeduld, finde ich, gehört noch dazu. Das kann er nicht. Warte doch mal ab. Ne? Also ich meine, es ist das erste Mal. Wir haben ihm nichts erklärt vorher. Ne? Also und gerade bei den Hunden, wo man am Anfang denkt, die haben doch gar keinen Plan, ne? Das dauert und dann macht es irgendwann Klick und auf einmal denkt man, guck mal, der geht ab jetzt und dann geht er wieder ab wie eine Rakete. Da muss man wieder ein bisschen bremsen, ne? Also, ja.
Hatte ich auch gerade im Kurs mit einem Border Collie, der so ganz viel schon Beschäftigung mit seinem Menschen gemacht hatte und immer so kannte, so ganz viel zusammenarbeiten. Und er stand dann wirklich die ganze Zeit auf der Fährte und hat gesagt, Mama, was soll ich machen? Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, warum sagst du mir nicht, was ich tun soll? Ich mach doch Blickkontakt. Und dann hat die es ein paar Mal mit dem gemacht und der war echt dann der Begeistertste im Kurs, der da eher gebremst werden musste, weil der gesagt hat, ey, das geht mir hier viel zu langsam, ich will mehr. So, ja, das war schön zu sehen.
Ja, also das ist ja das Schöne, weil es eine sehr selbstständige Arbeit vom Hund ist, ne? Und gerade wenn man das später dann schwieriger macht und ne, der eigene Mensch weiß gar nicht, wo die Fährte langläuft, dann muss man sich auf den Hund verlassen. Ne? Dann hat man auch keine Markierungsstäbchen mehr und dann ne, weiß man nicht. Ne? Hauptsache man hat irgendwie jemand im Background, der die Fährte weiß und kennt. Aber es ist schon so, dass viele Hunde, die, ich sag mal, sehr auf Zusammenarbeit getrimmt sind, um nicht bösartig zu sagen, die vom Menschen so ein bisschen verunselbstständigt wurden, die sind am Anfang lost. Die stehen dann da und sagen, ich krieg keine Hilfe. Mann, du hast die bessere Nase. Komm, gib dir mal Mühe, schaffst es schon. Und da ist eben dann wieder die Ungeduld der Menschen. Und dann ja, muss man dem Hund auch sagen, du kannst hier und darfst hier jetzt selber. Anfangsritual, Auftrag erteilt, selbstständig arbeiten, gut gemacht, fertig, Schlussritual, jetzt bist du wieder quasi auch ein Stück mehr unter Kontrolle und darfst nicht alles selber entscheiden, damit du keine Fehlentscheidung triffst. Ne? Aber für den Bereich des Pferdens darf der Hund schon loslegen.
Wie ist es denn mit Hunden, die draußen oft kein Futter nehmen oder gar nicht so gerne fressen und in der Beschäftigung auch gar nicht so über Futter zu motivieren sind? Macht es dann da überhaupt Sinn, so einen Kurs zu buchen oder sollte man das dann gleich bleiben lassen?
Naja, du kannst natürlich auch mit allen anderen Dingen belohnen. Es ist natürlich, also er muss natürlich Bock haben, mit der Nase irgendwie Dinge da zu verfolgen. Und dann müsste man halt letztendlich loben. Die Schwierigkeit kann da halt sein, wenn ich den Hund lobe, vielleicht auch irgendwie auf der Teilstrecke bei einem Winkel irgendwie lobe, bringe ich die meistens raus. Dann, ja, toll gemacht, dann muss man sie wieder neu ansetzen und wieder losschicken. Das ist ein bisschen schwieriger, wenn sie quasi nicht unmittelbar den Geruch als Belohnung so annehmen. Ne? Mhm.
Aber wenn die jetzt jagdlich sehr ambitioniert sind oder geruchsmäßig, nasenmäßig ambitioniert sind, dann kann man sich da doch auch schon von dem selbstbelohnenden Verhalten einfach des Suchens an sich manchmal überraschen lassen, dass sie das trotzdem machen.
Ja, klar. Ich meine, das ist ja bei dem, wenn wir die Jäger nochmal hernehmen, ja, der Hund verfolgt die Spur eines Rehs, das darf er am Ende auch nicht fressen. Also das muss er anzeigen. Das heißt, hier muss die Suche, wie du schon gesagt hast, so selbstbelohnt sein, dass der Hund sagt, ja, die Tätigkeit mache ich gerne und dann kann ich natürlich auch anders da belohnen, über, ich freue mich. Und wenn dann die Beziehung gut ist und der Hund soziales Lob von mir auch gerne und gut annimmt, kann ich natürlich auch über andere Dinge belohnen. Ja. Dann muss aber, wie gesagt, die Eigenleistung so suchen, muss schon ein bisschen genetisch mit dabei sein. Ne?
Woran merke ich denn, dass eine Fährte zu leicht oder zu schwer für meinen Hund ist?
Ja, zu leicht hat halt häufig, dass sie Blödsinn machen auf der Fährte. Ne, dass sie nicht so konzentriert arbeiten, sind groß. Also wir gehen jetzt mal von aus, dass es nicht die erste Fährte ist, sondern man hat schon ein paar Fährten gemacht. Also das Grundprinzip hat er verstanden. Anfang, suchen, Ende, hurra. Und wenn ich jetzt die Fährten so leicht mache, machen sie meistens Blödsinn drauf. Ne? Also rennen ein bisschen größer rum, werden großräumiger, nutzen nach links und rechts die Schleppleine. So, ich weiß, wo es ist. Ne? Und jetzt eier ich hier halt noch so ein bisschen durch die Gegend und gerade wenn ich noch einen Hund habe, der sehr lauffreudig ist, ne, dann laufen die zickzack und so weiter und dann merke ich, dass die Pferde einfach zu leicht ist. Das ist häufig ein Anzeichen dafür. Zu schwer ist, dass sie, auch da wieder mal von deinem Border Collie Beispiel, das hat man schon gedreht, dass der Hund nicht permanent nachfragt, sondern eigentlich kann er die Fährte und er hat schon ein paar Fährten ganz gut gearbeitet, dass man dann merkt, er fragt doch wieder nach, fällt wieder in sein altes Muster rein. Manche Hunde legen sich auch ab, stellen ein und sagen, schnall das nicht, geht hier nicht weiter, ne, irgendwie, dass sie sich dann einfach ablegen und oder wieder viel nachfragen. Ne. Das sind so Dinge, wenn es häufig zu schwer ist. Ne. Kommt eher seltener vor. Ich finde, die meisten Menschen legen die Fährten zu leicht, trauen ihren Hunden nicht zu, wie schnell die auch echt gut suchen können. Ne. Also da kommen wirklich Leute und sagen, ja, ich habe hier die ganze Flasche mit Würstchenwasser voll gemacht und habe durchgehend da das gespritzt und hin und her. Sag ich, naja, gut, da kannst du deinem Hund auch zwar dir, was weiß ich, Tempo in die Nase stecken, das schafft er auch ohne. Ne. Also zu schwer ist eher seltener der Fall im Hobbybereich, ne, dass das dann da passiert. Dann ist es eher schon mal zu leicht.
Mhm. Inwiefern wird es denn schwerer oder leichter, wenn eine Fährte länger liegt? Also es ist, ne, wenn die jetzt über Nacht liegt, kann ich mir vorstellen, ist der Geruch ja schon ein bisschen verflüchtigter und da sind vielleicht schon andere Tiere drüber gelaufen. Also ich habe automatisch schon mehr Ablenkung. Wenn der jetzt aber 5 Minuten liegt, ist es dann leichter oder schwerer, als wenn der 30 Minuten liegt?
Naja, 5 Minuten ist wieder dann zu kurz. Dann haben wir noch den ganzen Geruch von der Person, die das Ganze gelegt hat. Und dann haben wir noch so viel Verquirlung. Ja, wenn sie irgendwie so, ich sag mal, 3-4 Stunden gelegen hat, das ist meistens so das Optimale. Dann hat sich alles verflüchtigt, die Bodenverletzung ist. Übernachtpferden ist aber auch für Hunde, die ein klein bisschen erfahren sind, auch überhaupt kein Problem. Also bin ich immer wieder verwundert, wo ich denke, du liebes Lieschen, die sind erst ein paar Pferden gelaufen und Übernachtpferde wie auf Schienen. Ja, also das geht echt ziemlich gut. Deswegen sage ich ja, zu schwer machen die wenigsten Menschen, ne? Weil die Hunde sind echt, wenn die so ein bisschen Bock und Talent haben, so schnell, so gut und das ist dann immer noch ein kleines Wunder. Ne? Habe ich über Nacht ausgelegt, das lag 12 Stunden und der sagt, kein Problem, mache ich, ne? Da bin ich. Ne? Ist schon faszinierend, ja.
Ist ja auch beim Workshop so, ne? Das sind ja nur 2 Tage und wir haben den 2. Tag direkt eine Übernachtfährte und die Hunde haben das alle echt gut gemacht.
Ha. Ja, ne? Und da waren ja die allermeisten, die vorher noch nie eine Fährte gelaufen sind.
Ja,
ne?
Ja.
So, ne? Ja. Und die haben dann, ich weiß nicht, am ersten Tag 3-4 Fährten, ne, sind die Hunde gelaufen, ne?
Mhm.
So.
Ja.
Ja. Ne? Und dann, ne, also das ist schon super, ne? Also man kann natürlich über die Länge kann man, also wie lange die Spur, also wie lange die Liegezeit ist, ne, kann man den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ne, man kann es aber auch schwerer machen, indem man die Spur einfach länger macht. Ne? Also je länger die Strecke, desto mehr oder länger muss er sich auch konzentrieren. Wenn man mehrere Winkel einbaut, kann man das machen. Man kann ja, was wir vorhin schon hatten, mit der Intensivität des Geruchs arbeiten. Ne, am Anfang volles Würstchen Wasser und dann irgendwann halb-halb und irgendwann nur noch 10, 90%. Also da kann man natürlich Unterschiede machen. Was auch nochmal einen Riesenunterschied macht, ob ich mir die Fährte selber lege oder wie jetzt in deinem Kurs, ne, dass du die Fährten legst, also ne, eine Fremdperson. Weil hier haben wir natürlich
ja, oder
auch
halt immer mit andere KursteilnehmerInnen, ne? Ja. Mit die auch nicht dann auf meinen Geruch speziell gehen.
Ja, ja. Genau. Ne? Und sie haben natürlich, was halt der Unterschied zum Mantrailing, da wird ja der Hund quasi, wenn du die Fährte gelegt hast und er soll quasi das machen, dann würde er von dir quasi den Individualgeruch kriegen. Ne? Und den kriegt der Hund ja nicht beim Fährten, sondern da kriegt er ja dann den Geruch der Bodenverletzung. Ne? Aber der Hund weiß ja, ich weiß ja, wie mein Mensch riecht. Ja. Und wenn jetzt der eigene Mensch die Fährte gelegen hat, sagt er, na klar, ich weiß, wo du lang gedabbelt bist, da brauche ich nicht die Bodenverletzung, das schaffe ich auch so. Und deswegen ist es gut, dass immer mal andere Leute die Fährten legen. Dann ist das zumindest kein Anhaltspunkt, an den der Hund sich orientieren kann.
Mhm. Wird es denn leichter, wenn, also wenn ich jetzt einen Kurs habe mit 4 TeilnehmerInnen und mein Hund als letztes dran ist und die anderen Hunde schon beobachtet hat und die Hunde und die Fährte schon noch mehr Bodenverletzung hat?
Ja, da muss man immer ein bisschen gucken. Also ich kann nicht sagen, was der zweite, dritte oder vierte Hund, wonach der sich richtet. Ne? Also das finde ich aber dann gerade im Freizeitbereich wieder das Spannende. Habe ich jetzt einen Hund, der zum Beispiel am Anfang die Pferde mit ein paar Bögen gelaufen ist, nicht so ganz exakt, dann zu gucken, wie laufen die anderen Hunde? Mhm. Orientieren sich an der Bodenverletzung, also an der Geruchsspur, oder verfolgen sie die Spur des ersten oder zweiten Hundes? Ne? Also wer folgt welcher Spur? Da kann man gerade im Background das Publikum schön beobachten lassen. Ne? Guck mal, woran die Hunde sich orientieren. Und im Freizeitbereich, ich sag mal, würde ich immer darauf achten, dass jeder mal der Erste war, was ein bisschen reizvoller ist, als wenn ich als Vierter die Fährte laufe und schon 3 Hunde vor mir gedappelt sind, dann wird man sagen, naja, jetzt ist das ja schon so eine kleine Spurbahn, die da gelaufen ist, was aber ja auch für den Auslastung und für den Freizeitbereich echt nicht so relevant ist. Ne? Und dann hat man halt, weil ich kann ja nicht bei 4 Kursteilnehmern 4 verschiedene Fährten legen, ne? Und dann brauche ich ja wieder größeres Gelände und so weiter und so weiter. Also das geht, aber man kann dann einerseits, die Beobachtung ist super, wenn die Hunde das beobachten, was macht der denn da? Also da haben wir, ne, Lernen durch Beobachtung, Observationslernen. Aber es gibt natürlich auch mehrere Gerüche, die dann da noch drauf sind. Es kann es aber auch durch den Individualgeruches des Hundes auch wieder ein klein bisschen schwerer machen. Und wir wissen nicht, was die Hundenase alles mitnimmt. Das heißt, immer so ganz witzig, wenn man versucht natürlich am Anfang die Fährten sauber zu legen, dass da keiner drüber läuft und kreuzt und hin und her. Aber gerade bei einer Übernachtpferde, ich weiß ja nicht, was hier nachts alles passiert ist. Ne? Da sind die Hasen drüber gedabbelt oder ne, die Rehe drüber gelaufen und so. Ne? Das heißt,
für den ganzen Hollywood-Film, am Anfang zu, so eine Pferde.
Ja, genau. Ne? Und das macht es ja nachher spannend, dass sie quasi genau diesem Geruch treu bleiben und nicht links und rechts sagen, hier war ein Hase, der ist noch nicht lange weg und das mache ich lieber. Nee, bleib mal schön, wenn es sich lohnen muss, auf deiner Spur.
Wenn ich mir jetzt so eine Fährte gelegt habe und ich mache das alleine mit meinem Hund, kann ich den da öfters dann langlaufen lassen? Sollte ich Pausen dazwischen machen? Oder kann ich den da jetzt 10-mal über dieselbe Fährte laufen lassen? Was macht da Sinn? Weil es ist ja schon ein bisschen aufwendig, die zu machen. Und dann will man sie auch nutzen. Was wär für ein Rahmen wäre da gut zum Üben?
Naja, 10-mal hintereinander macht jetzt nicht so einen Sinn. Wenn er das 2-mal gelaufen ist, dann wird er sagen, ja, reicht jetzt auch. Oder wird es halt, die Frage ist, rennt er dann einfach nur, je nachdem, was du für einen Hund hast, rennt er nur die Strecke ab, um schneller zum Leckerchen zu kommen? Oder nimmt er wirklich noch die Nase? Aber wenn du eine Spur gelegt hast, kannst du sie auch heute arbeiten und morgen nochmal. Mhm. Dann hast du gleich eine Übernachtpferde und dann hast du die schon da liegen. Musst halt immer sauber wissen, wo ist der Anfang, wo ist das Ende und wo sind die Winkel. Ne? Das heißt, das sagt sich immer so einfach, aber im Wald, ich bin jetzt ja nicht so Botaniker, im Wald sehen irgendwann alle Bäume gleich aus, ne? Und dann sagt man, oh Gott, wo war das nochmal?
Handyfotos,
ne? Dafür gibt's
mein
ja,
Tipp. Ich habe mir schon Fotos von Wurzeln gemacht und die Wurzel war es, das war mein Anfang.
Ja, es gibt auch, also man kann entweder auch, was ich gerne mache, mit Klammern, ne, dass man Klammern in die Bäume macht. Das heißt, gerade wenn man die Markierung jetzt nicht diese Stäbchen dahin steckt, wo da irgendwann hast du auch einen Hund, der sagt, da steht ein Stäbchen, da laufe ich hin, brauche ich gar nicht die Nase. Mhm. Ne? Also wenn du gerade einen Hund hast, der sehr viel über Augen arbeitet, also nimm mal so die ganzen Hütehunde, die ja eher, ne, auch auf Auge gezüchtet und trainiert sind, die sagen, Stäbchen hinlaufen. Ne? So, und dann kann man natürlich nicht immer Stäbchen in den Boden stecken oder Gabeln, sondern dann kann man auch mal was in die Bäume machen. Ne? Dann bieten sich Wäscheklammern an, die kann man hinpinnen, die gibt es dann schön in bunt, die sieht man. Ne? Oder es gibt auch so wie so eine Art Trassierband, ich weiß gar nicht, wie das, also das Markierungsband heißt das, glaube ich, auch. Ne? Das gibt es auch im ganz normal im Jagdbedarf. Ne? Das kann man in die Bäume binden, wie so eine kleine Schleife machen, ne? Sodass man dann, ne, also wenn du jetzt bei mir eine Fährte läufst, kann ich sagen, ne, läufst du lang, siehst du da, guck mal, da sind die roten Bänder, ne, an diesem Baum ist ein rotes Band, dann wieder, dann hast du so eine Orientierung um und bei, wo die Fährte lang gehen müsste. Und wenn du es weißt, willst du die am nächsten Tag wiederfinden, weil die roten Bändchen sind im besten Falle immer noch da. Ne. Sollte man dann aber auch gerade, also Plastiktrassierband nicht nehmen, ne, und wenn, wieder abmachen. Ne.
Richtig.
Die Klammern auch.
Ne. Ja.
Ja. Soll. Alles wieder einsammeln.
Mhm. Wie ist es denn mit Temperaturen? Also Nasenarbeit, Sommer, kann man im Sommer überhaupt einen Fährtenkurs anbieten? Bei was für Temperaturen kann man Hunde arbeiten lassen? Wo ist die Grenze?
Ja, also es gibt mit Sicherheit Grenzen. Also ich sag mal 20, 25 Grad sollte alles gar kein Problem sein für die Hunde. Sie müssen unabhängig von der Außentemperatur halt aber auch immer trinken.
Ja.
Also Nasenarbeit, ne, muss immer auch irgendwie Wasser zur Verfügung stehen. Ne, vielleicht auch mal, ne, ein Päuschen machen, einmal trinken lassen, die Nase wieder befeuchten lassen, dass das wieder vorangeht. Also Temperatur hat Einfluss, Temperatur, Bodenbeschaffenheit, Wind hat alles Einfluss, ne, auf die Fährte. Und ich würde natürlich nicht im Hochsommer, würde ich auch keine Beschäftigung machen. Da bleibt man schön mit seinem Hund im Schatten und trinkt einen Cocktail oder was auch immer. Ne? Also im Hochsommer muss man da nicht mit den Hunden los. Hier hätte man den kleinen Vorteil, dass die Dinge halt auch gut im Wald gehen. Ne? Dann hat man immer wieder ein bisschen Schatten und häufig nicht ganz so warm. Ne? Aber also sehr, sehr trockener Boden ist schwierig. Man kann aber auch, wenn man zum Beispiel, was man auch gut machen kann, gerade wenn der Hund auch noch apportiert, ne, man kann einen Dummy nehmen und auch über einen Dummy quasi eine Geruchsspur ziehen. Da hilft es immer mal, wenn man das Dummy so ein bisschen nass macht. Also dann hat man da quasi nochmal Wasser und kann das nochmal ein bisschen verstärken. Ne, dann ist dann der sehr trockene Boden dann trotzdem auch wieder ein bisschen geruchsannehmender von dem nassen Dummy, sag ich mal so.
Ja, also ich habe es im Herbst gemacht, glaube ich. Also, oder ich habe es, ja, so auf jeden Fall die Temperatur, das war jetzt nicht mehr Hochsommer. Und einmal war dann wirklich plötzlich nochmal 25 Grad. Und da habe ich schon so überlegt, machen wir es nicht. Wir haben dann tatsächlich kürzere Fährten gemacht und einfach sehr auf die Hunde geachtet. Das waren alles gute, fitte Hunde. Da waren jetzt keine kurzschneuzigen Qualzuchten dabei und so. Deswegen, es war windig, das haben wir gecheckt. Das hat es nochmal ein bisschen runtergekühlt. Aber da bin ich schon echt ins Überlegen gekommen, machen wir das oder lassen wir das heute so.
Ja, aber ich finde, das gehört für die normalen Spaziergänge auch dazu. Also ich bin da immer verwundert. Ich meine, wir haben es ja immer mittlerweile unendlich warm, ja, und dann gehen die Leute in der Mittagszeit trotzdem mit den Hunden da eine Stunde spazieren, wo ich denke, das muss doch nicht sein, ne? Also dann geht man halt eher morgens früher oder abends ein bisschen später, wenn es wieder ein bisschen abgekühlt ist. Ne? Also da müsste ja jeder auch seinen Hund kennen, ne, wie gut er mit Hitze und sowas alles klarkommt. Ne? Und ich weiß es nicht genau, ich vermute mal, im Arbeitsbereich wird man, wenn das jetzt notwendig ist, dass jetzt was gesucht und gefunden werden muss, wird man mit mehreren Hunden arbeiten.
Ja, ja.
Dass man einfach die Zeit, wie du es auch mit deinen Pferden gemacht hast, einfach kürzer macht. Ich finde, im Freizeitbereich kann man auch echt auch wenn es jetzt wie aus Eimern regnet, dann würde ich sagen, muss das sein? Also man kann ja im Freizeitbereich die Sinnfrage stellen, ne, ob bei hohen Temperaturen oder bei starkem Regen man jetzt da sagen muss, hurra, wir stapfen durch die Matsche und suchen hier eine Fährte. Machen wir es doch morgen.
Mhm. Genau, und das mit dem Wasser hast du gesagt, das ist wirklich immer wieder erstaunlich, dass Hunde, also da kommen die Menschen auch immer, ja, mein Hund trinkt draußen eigentlich nichts. Ja, nach der Fährte trinkt er aber was. Ne? Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, dass die wirklich danach gerne Wasser nehmen und auch wirklich immer zu trinken angeboten bekommen müssen.
Das ist wichtig. Ne? Ich habe immer so ein kleines Merkblatt, da steht das auch drin, ne? Da muss Wasser immer da sein. Ne? Gerade wenn man vergisst es halt schnell, wenn man irgendwo hindabbelt, dann muss man halt, ne, einen Kanister mitnehmen. Ne? Gerade du jetzt als Trainerin, ne, einen Kanister mitnehmen, weil die Menschen vergessen das gerne, weil die Hunde wirklich für normale Spaziergänge nicht so viel trinken draußen. Aber hier mussten sie was tun. Hier mussten sie die Nase einsetzen und die trocknet aus und die muss man dann auch wieder befeuchten. Aber der Markt gibt ja alles her, ne? Also wir haben im Dummy-Bereich gibt ja diese Flaschen, die man so aufklappen kann und dann kann der Hund oder die Deckel abschrauben und dann können die Hunde daraus trinken. Ne? Das muss man aber anbieten, ja.
Zwei Fragen habe ich noch an dich. Und zwar einmal eine Frage, die auch von einer Zuhörerin kam. Und vielleicht bei vielen, die sich schon ein bisschen mehr mit Nasenarbeit beschäftigt haben, im Kopf rumgeht. Und zwar, wie sinnvoll ist es, Mantrailen und Fährte mit dem gleichen Hund zu machen? Wir gehen jetzt mal von einem Hund im Freizeitbereich aus. Also kein Mantrailer, der das irgendwie für die Suchhundestaffel machen soll.
Ja, da sowieso nicht. Aber auch wenn wir hier von Freizeitbereich sprechen, vielleicht nochmal so ein kleines Statement. Freizeitbereich heißt nicht, dass man anspruchsvoll oder anspruchslos ist, ne, sondern man kann hier auch im Freizeitbereich anspruchsvoll seinen Hund auslasten. Ja? Also dass man nicht sagt, naja, das sind die einen, die Profis, die setzen das ein, ne, die Mantrailer im Echteinsatz oder Jäger und Jägerinnen und so weiter. Man kann auch anspruchsvoll den Hund beschäftigen. Und dann würde ich es nicht parallel machen. Weil es unterschiedliche Suchgeschichten sind. Bei dem einen geht es halt um die Bodenverletzung, bei dem anderen um den Individualgeruch. Und da würde ich einfach meinen Hund nicht verwirren, sondern sage ich entweder das eine oder das andere. Am Anfang, um es auszuprobieren, was macht mir mehr Spaß, was macht meinem Hund mehr Spaß, ist das vollkommen legitim, da mal beides parallel zu machen. Aber am Ende sollte ich mich für eine Sache entscheiden. Ich könnte auch nachher wieder umschwenken. Also wenn ich sage, ich habe jetzt, keine Ahnung, mal ein Jahr Mantrailed, sagt man das so? Also Mantrailing gemacht.
Gemantrailed.
Ne? Gemantrailed, ja. Genau. Und würde jetzt sagen, irgendwie schaffe ich das meinetwegen zeitlich nicht mehr und so weiter und so weiter. Und ich schwenke auf Fährte um. Dann muss ich dem Hund natürlich erst wieder, also ich hatte auch schon in einem Workshop Mantrailing-Hunde dabei, die sich am Anfang echt auch ein bisschen schwer getan haben, dann zu sagen, hier, ich muss hier über die Bodenverletzung gehen, ne, weil sie natürlich ganz andere Ideen vom Suchen hatten und die natürlich auch immer mit Erfolg am Ende ausgingen. Ne? Mhm. Ja, also ich würde es nicht kombinieren. Von außen würde ich so ein bisschen sagen, Mantrailing ist organisatorisch aufwendiger, ne? Also gerade auch für die Hundeschule. Du brauchst immer eine Versteckperson, ne? Du brauchst irgendwie einen Flanker, der hinterherläuft. Ne? Du brauchst immer irgendwie eine Gruppe, ist schwer alleine zu machen. Also mindestens einen Menschen brauchst du, der sich versteckt. Pferde könnte man theoretisch dann auch alleine machen. Ne? Da bräuchte man jetzt nicht so viel drumherum. Das ist nicht so organisationsaufwendig. Aber du hast natürlich beim Mantrailing diesen ganzen sozialen Effekt. Ne? Man hat eine Gruppe und man trifft sich. Das kannst du schön durch die Stadt machen. Und das ist dann schon auch erstaunlich zu sehen, wie so Hunde einen Stadttrail machen und alles links und rechts liegen lassen, ne? Und schön ihrem Auftrag treu bleiben. Das macht schon auch in der Stadt was her. Mit der Fährte ist man halt ein bisschen mehr in der Natur, ne? Oder kann man ja beim Mantrailing auch. Ne? Aber da ist man dann halt mehr in der Natur. Man kann es alleine machen. Das wären so die Unterschiede, ne? Aber auch Fährten macht in der Gruppe Spaß. Ne? Also gerade, was wir ja schon hatten, dieses Beobachten, ne? Und Hund lesen können. Ne? Und auch da kannst du wirklich, der Hund arbeitet die Fährte und dann ist links und rechts im Wald scheißegal. Ne? Also da kann auch irgend noch ein Tier abspringen, wenn der sagt, ich bin konzentriert hier bei meinem Ding. Ne? Natürlich, kein Auftrag mehr, der Hund hat Feierabend, das Reh springt, dann ist er wieder da, ne, und sagt, das kann ich auch noch. Ne, aber da immer wieder, egal bei welcher Beschäftigung, also apportieren, das ist ja dasselbe, dass die Hunde in einem Auftrag sich wirklich so rein konzentrieren können und dadurch die Umwelt ausblenden, das ist bei allen Beschäftigungen so. Ne, das finde ich schon sehr erstaunlich und macht auch Spaß. Ne, das ist das, wenn man wirklich sagt, jetzt machen wir hier, ne?
Ich habe gesagt, ich habe nur noch zwei Fragen, stimmt. Ich habe noch eine, die ich reinquetschen muss. Und zwar, ja. Weil mein großes Interessengebiet ja die Hunde mit Ängsten sind, für die ich immer gerne eine Lanze brechen möchte. Wie ist es denn mit Hunden mit Ängsten und Fährtenarbeit?
Ja, wenn sie keine Angst vor Geruch haben, geht's, ne? Also man muss ja immer gucken, wovor hat der Hund Angst, ne? So, ne? Und in der Regel haben sie ja vor irgendetwas Angst, entweder vor anderen Menschen oder vor anderen Hunden oder. Ne? Wenn ein Hund jetzt kommt, sollte er vor seinem Menschen keine Angst mehr haben. Ja? Das wäre so die Grundvoraussetzung, finde ich aber auch ja, für alles, was man so dann macht. Und wenn der eine Nase hat und Bock drauf hat, kann er das machen. Und gerade im Kurs kann man die anderen Menschen ein bisschen abseits stellen zum Gucken. Ne? Wenn du die Pferde gelegt hast, ne, gehst du dann auch beiseite. Die Menschen kennen den Anfang und das Anfangsritual und dann kann sich der Hund auch da schön reinlassen. Was? Aber das würde ich auch nicht speziell auf die Fährte beziehen. Was natürlich hilft, ist Aufbau von Selbstbewusstsein.
Ja.
Ne? Gerade in diesen selbstständigen Tätigkeiten. Ne? Also wenn ich alles eine Beschäftigungsform habe, wo ich alles vorsage, ne, dann natürlich weniger. Aber hier hat der Hund selber etwas geleistet. Das macht einen stolz, das macht einen selbstbewusst. Und das ist natürlich auch gerade für unsichere Hunde eine Bombengeschichte. Ne?
Ja, also ich nutze das sehr, sehr gerne im Trainingsverlauf, oft wenn so die grundlegenden Basics geklärt sind, für umweltunsichere Hunde, die dann bewusst, wenn die Fährten etabliert sind, Fährten, wo gelegt bekommen oder Geruchsspuren, wo gelegt bekommen, wo sie nebenbei an Geräusche habituieren können. Also wenn ich meiner ja. Hündin, die ja ein großes Thema, ich kann schon fast sagen, hatte, weil es ist eigentlich nicht mehr so ein Thema, mit Kinderlärm zum Beispiel, habe ich da eine Fährte, dass direkt die Kita bei uns ist direkt am Feld, direkt eine Fährte an der Kita vorbeigelegt und die ist mir halt mit erhobener Rute an der Kita vorbeigelaufen, total happy, weil sie arbeiten durfte. Einen Tag vorher genau dieselbe Strecke, genau dieselbe Zeit, genau derselbe Kita-Lärm, lief die da mit zitternd Rute unterm Bauch lang. Also was für Ausmaße das hat, kann einem tatsächlich auch manchmal überraschen und ist eben eine schöne Geschichte für Hunde, die nicht so gut in die Habituation kommen, dieses nebenbei Habituieren zu machen.
Genau, und würde ja mit anderen Dingen auch gehen, ne? Wenn dann Angst vor Menschen, dass die Zuschauer stehen am Anfang weiter weg und ne, mit jeder Fährte kommen die ein bisschen dichter und der Hund sagt, scheißegal, ob die da stehen, ich mache ja meinen Job. Ja, und damit gewöhnen sich natürlich auch an Dinge. Ne? Also es kann dann helfen, ne? Also einerseits das Selbstbewusstsein und über Gewöhnung gehen zu können, sind zwei Riesenvorteile. Also nicht jeder wird das Glück haben, eine Kita am Feldrand zu haben, wo man entlang Fährten kann, ne? Dann müsste man wieder trailen, weil keine Bodenverletzung, wenn es jetzt eine Kita in der Stadt ist, ne, müsste man dann wieder trailen, weil ich da die Bodenverletzung nicht habe. Aber generell über Aufträge Selbstbewusstsein zu erlangen und sich an Dinge zu habituieren, die einem sonst gruseln, Bombe.
Ja, ich hatte auch schon eine weiße Schäferhündin, die Geräuschthema mit ganz vielen Geräuschen hatte, sowas wie Autotür zuschlagen oder so. Und die hat auch Luftpolsterfolie war ein Thema bei ihr, wenn man das zerdrückt hat schon. Und dann haben es die gefährtet und die ist 1A gefährtet und währenddessen habe ich Luftpolsterfolie zerdrückt. Und natürlich hat man das gemerkt und das hat die voll, ging voll gut. Also die hat sich daran sehr gut.
Ich frage mich gerade, gibt es heute noch Luftpolsterfolien?
Ja, so richtig große sogar. Also es war die wirklich so buff machen einmal immer. Und die konnte halt die Geräusche währenddessen total gut ausblenden, wenn man die Geräusche außerhalb der Beschäftigung da geboten hat. Es hat die sich halt total reingesteigert. Und dieses Reinsteigern fällt halt weg, weil dieser Tunnel von ich bin in der Nase, ne, auch weißer Schäfer und hat auch super gerne Nasenarbeit gemacht, konnte die da wirklich durch diesen Tunnel durchgehen damit.
Ja.
So eine schöne Geschichte.
Ja, und ja. Mir wird bei weißer Schäferhund auch immer gleich Unruhe einfallen, ne? Und da geht das auch wunderbar, ne? Wie die Hunde wirklich über Konzentration dann auch ein Stück runterkommen, dann zumindest für den Moment, wo sie den Auftrag machen, weil sie einfach mit Schnell und Aktionismus eben nicht so zum Erfolg kommen, wo man denkt, du, riech mal hin, ne? Also bleib konzentriert. Du kommst hier nur über Ruhe und Konzentration zum Erfolg. Ne? Das ist schon immer wieder spannend zu sehen, ne?
So, jetzt die letzte Frage, die muss ich noch stellen, weil wahrscheinlich sind unsere ZuhörerInnen jetzt sehr motiviert und sagen, ach ja, das wird ja für mich auch in Frage kommen, das will ich jetzt unbedingt machen und ich habe ja jetzt auch diese ganzen Infos vom Podcast. Wie sinnvoll ist es, das einfach so alleine auszuprobieren? Sollte man dafür einen Kurs buchen, einen zweitägigen Workshop buchen? Kann man das überhaupt alleine einfach so verstehen? Wie ist da der Anfang? Wie kann man loslegen?
Naja, es macht immer Sinn natürlich, das irgendwie mal ein bisschen begleitet zu haben, ne? Und dann kann man natürlich, wenn Karnis wieder mal einen Fährtenkurs anbietet, also einen Workshop an 2 Tagen kann man den natürlich besuchen, aber wenn es auch eine Hundeschule gibt, dass man mal einen Kurs macht. Ich finde, das ist relativ gut, dass man einen Kurs macht, das Grundprinzip verstanden hat. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, die häufigsten Fehler schon mal vermieden, weil da jemand ist, der sich auskennt. Und dann kann man es aber auch ganz gut alleine weiterführen, wenn man sagt, ich brauche den ganzen sozialen Bereich nicht, ich mache das lieber alleine mit meinem Hund, kann man das ganz gut weiterführen. Wie es mit allem ist, wenn man es von alleine, von der Pike auf macht, wird man all die Fehler machen, die wir am Anfang auch gemacht haben und dann uns schön gesagt haben, blöd, 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 kann man besser machen, kann man besser machen. Und ja, von daher würde ich es empfehlen, sich irgendwie begleiten da zu lassen, aber das kann man gut dann alleine weiterführen.
Okay, das waren jetzt meine Fragen. Hast du noch irgendwas an unsere ZuhörerInnen mitzugeben, was du sagst, das hat jetzt noch gefehlt, das ist noch wichtig, dass wir das noch hinzufügen?
Ja, also wenn ich so drüber nachdenke, das Ende haben wir noch nicht so wirklich besprochen. Das heißt, auch das Ende der Fährte ist wichtig, weil wir haben den Anfang schön besprochen, das Legen der Fährte besprochen. Aber auch das Ende ist wichtig, gerade wenn der Hund dann fertig ist, soll er auch wieder merken, jetzt bin ich wieder im normalen Modus, habe keinen Auftrag mehr. Und hier ist es halt immer so, das habe ich ja schon gesagt, der Hund legt sich vor der Futterdose ab. Ich gehe in Ruhe hin, mache die Dose auf, belohne ihn. Dann leine ich wieder um von Geschirr auf Halsband. Im besten Falle ziehe ich auch das Geschirr aus und leite damit quasi das Ende ein. Und ich laufe nicht auf der Fährte zurück, sondern ich gehe in einem großen Bogen weg. In einem Kurs muss man sowieso machen, damit man nicht nochmal rückwärts über die Fährte dabbelt. Und der Hund soll vor allen Dingen auf dem Rückweg nicht noch stöbern und sagen, ach komm, ich gucke nochmal, vielleicht ist hier noch irgendwie. Nee, der Auftrag ist beendet. Jetzt ganz normal wieder im normalen Freizeitmodus ohne Auftrag. Also auch das Ende, was ich auch gerade bei den engagierten Hunden, auch das gilt für alle Beschäftigungsformen. Wenn mein Hund Bock drauf hat, ist das Ende, ich will nicht sagen wichtiger als der Anfang, aber genauso wichtig wie der Anfang. Und das ist auch, was ich feststelle, am Anfang gibt man sich Mühe, dass es ruhig losgeht und dann juhu, alles freut sich, weil es gut gelaufen ist. Und dann macht der Hund noch nebenbei Dinge. Also gerne umleihen, auch gerne entweder die Feldleine, wenn ich nur die mit habe, ans Halsband und kurz halten, nicht mehr die 5 Meter geben oder wenn ich meine kurze Leine dabei habe, die kurze Leine dran machen, Geschirr ausziehen, Feierabend.
Sehr schön, dann haben wir das Ende zum Ende noch. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und euch, wenn ihr das Ganze jetzt ausprobieren wollt, ganz viel Spaß beim Pferden.
Ja, wünsche ich euch auch. Also die Hunde werden sich freuen, die Hunde werden sich bedanken. Nochmal fragt, wo ihr das machen dürft und für die Hunde ist es eine tolle, tolle Geschichte. Und es geht manchmal ziemlich simpel, wenn ich das nur sagen kann, man nimmt ein Stück Fleischwurst, packt die in eine Socke und eine Kordel drum und die kann man ziehen und schon hat man seine schöne Spur dahin und die Fleischwurst packe ich in eine Dose und ein Deckelchen drauf und let's go. Das kann man wirklich, nicht im Hochsommer, aber das kann man auf einen Sonntagmittagsspaziergang mitnehmen und die Fährte legen, mit seinem Hund spazieren gehen und auf dem Rückweg die Fährte arbeiten und dann ist der Sonntagmittag gelaufen. Dann liegen alle glücklich auf der Couch und der Hund hat sich bewegt, der Hund hat sich ein bisschen anstrengen müssen und ist ausgelastet und alle sind happy.
Sehr gut. Dann mach's gut. Wir hören uns zu einer weiteren Podcast-Folge wieder. Bis dann.
Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Das war sie, die Folge zum Thema Fährtenarbeit. Wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis-kynos und mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut vorbei auf canis-kynos.de. Da gibt es ganz verschiedene Sachen für HundehalterInnen, Hundetrainerinnen, Hundewanderungen, Veranstaltungen zu speziellen Themen, Online-Geschichten und natürlich die Ausbildung. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!